Es scheint mir angemessen, diesen knappen Ausschnitt aus Walters konzentrierten Merksprüchen zu beenden mit einem Spruch, der den Umriss gibt seines Wanderlebens, also seiner Welt, wenn wir so wollen. Ich han gemerket. Das ist Nummer 74 in der Fischer Taschenbuchausgabe und 226 bei Simrock. Die erste Zeile also lautet, ich han gemerket, von der Seine uns an dir Moore. Wieder haben Sie da das Bild vom Grenzstrom-Topos. Von dem Pfade uns an dir Trabben erkenne ich all ihr Fuhre. Seine, Mur, Pfau, Trave. Also in der Übersetzung, von der Mur zur Seine wand ich meine Schritte. Von der Trave bis zum Po kenn ich der Menschen Sitte. Die meisten kümmert's nicht, wie sie erwerben Gut. Soll ich es so gewinnen, so geh schlafen, hoher Mut. Gut war stets genehm, doch Ehre galt im Leben mehr als Gut. Jetzt darf sich's überheben, dass es gewaltig vor der Ehre zu den Frauen geht. Das Gut ist gemeint. Mit den Fürsten in dem Rat der Könige rät. So weh dir gut, wie römisch Reich nun steht. Du bist nicht gut, du hast zu sehr der Schande dich ergeben. Im Unmutston, so nannten wir ihn, oder zweiten Ottenton. Und Sie merken in der letzten Zeile, du bist nicht gut, du hast zu sehr der Schande dich ergeben. Also Mittelhochdeutsch, du bist nicht gut. Gut, da spielt er mit dem Substantiv das Gut, der materielle Besitz, und mit dem Adjektiv, moralisch gemeint, das Gute sein, das Gute tun. Also im Westen bis zur Seine ist er gekommen, im Südosten bis zur Mur, die von der Steiermark nach Jugoslawien fließt, und im Süden bis zum Po und im Norden bis zur Trave bei Lübeck. Wenn wir uns nun der religiösen Dichtung Walters zuwenden, dann nehme ich an, dass Sie allererst erwarten, ich sollte den Laich interpretieren. Warum ich davor zurückschrecke, das werde ich noch begründen. Allererst lassen Sie uns das sogenannte Palästina-Lied zur Kenntnis nehmen. Allererst Leb ich mir werde. Nummer 34 in der Fischer-Taschenbuchausgabe. Dieses Lied ist nicht so sehr Reflex biografischen Erlebens. Wir glauben eigentlich nicht, dass Walter den Boden des Heiligen Landes betreten hat. Es ist also eine Fiktion, die ihrerseits die Aufgabe hat, zur Teilnahme aufzurufen an dem Kreuzzug Friedrichs II. 1228, 1229. Die Wirkung und Funktion dieses Liedes muss beträchtlich gewesen sein, denn nicht weniger als 6 Handschriften sind an der Überlieferung beteiligt, jeweils unterschiedlich in Strophenzahl, in Reihung der Strophen und auch abweichend im Wortlaut. Die Gewichtigkeit dieses Liedes wird auch dadurch hervorgehoben, dass einzigartig innerhalb der Walter-Überlieferung, und davon redete ich schon in der Einleitung, zu diesem Lied eine vollständige Melodie überliefert ist. Aber auch das sagte ich schon, Tonart, Takt, Geschlecht, Metrisierung bleiben ein schwieriges Problem für die Musikwissenschaft. Von den insgesamt 12 überlieferten Strophen, in den verschiedenen Handschriften überlieferten Strophen, begnügen wir uns, auch geleitet von dem sakralen Charakter der Siebenzahl, begnügen wir uns mit den 7, die uns die Handschrift A überliefert. Ich lese, allererst leb ich mir werde, nun erst leb ich ohn Beschwerde, seit sich meinem Auge weist, dieses Land und auch die Erde, die man also lobt und preist, mein ist, was ich je erbat, ich bin kommen, wo den Pfad Gott in Menschenbilde trat. Und ich denke, die religiöse Ergriffenheit, die aus diesen Versen klingt, rechtfertigt es oder zwingt mich sogar, dass ich auch den mittelhochdeutschen Text lese. Allererst leb ich mir werde, sieht mein sündig Auge Sicht, das hehre Land und auch die Erde, der man Phil der Ehren gicht. mirst geschehen, des ich ihr bat. Ich bin kommen an dir Stadt, da Gott männisch liechen trat. Schöne Lande, segensreiche, hab ich, Wandrer, viel gesehen, keines, das ich dir vergleiche. Was sind Wunder hier geschehen? Eine Magd, ein Kind gebar, her vor aller Engel Schar. War das nicht ein Wunder gar? Schönü Land, riech und Heere, s was ich der noch han gesehen, so bist du's ihr aller Ehre. Was ist Wunders hier geschehen, daß ein Magd ein Kind gebar, her über aller Engel Schar? Was das nicht ein Wunder gar? Und natürlich müssen Sie Magd als Jungfrau übersetzen und hören. Bei uns hat es ja eher einen sozialen Sinn eingenommen. Hier ließ sich der Reine taufen, dass der Mensch gereinigt sei. Hier dann ließ er sich verkaufen, dass wir eignen würden frei und verloren nimmermehr. Wohl euch Kreuz und Dorn und Speer, Heidenschaft, des zürnst du sehr. Hier ließ er sich Reine taufen, dass der Mensche Reine sie. Do ließ er sich hier verkaufen, dass wir eigen wurden frie. Anders wären wir verloren. Woll der Sperrkrüz und der Dorn, weh dir Heiden, deist dir Zorn. Wohl also den drei Emblemen des Speers, des Kreuzes, des Dorns und weh den Heiden und wir eigen, also wir Leibeigenen gewissermaßen, nicht wahr, wir Unfreien. Nieder zu der Hölle Schlunde, aus dem Grabe fuhr der Sohn, dem der Vater war im Bunde und der Geist von Anfang schon. Niemand löset dieses Band, drei in einen Gott gewandt, wie ihn Abraham erkannt. Hier haben wir nun ein Beispiel für die Denkform der sogenannten Typologie, das heißt für die Interpretationsneigung, die Geschehnisse des Alten Testaments vom Neuen Testament her zu sehen, von Christus her, im Sinne der Formel etwa hier Verheißung, dort Erfüllung. Und nun haben wir also ein Gebet, wie Sie gemerkt haben, an die Trinität. Hinnen fuhr der Sohn zur Helle, von dem Grabe der Innelag. Des, was ihr der Vater Geselle und der Geist, den niemand mag sunderscheiden, ist all ein, schlecht und ebener dann ein sein, als er Abraham erschein. Also der Sohn, der Vater und der Heilige Geist. Und diese Dreiheit ist eine Einheit, die nicht trennbar ist, ist all ein. Und nun wird diese Dreiheit schon typologisch präfiguriert, so heißt der zuständige Fachausdruck, figuriert erlebt im Alten Testament, 1. Moses 18. Da erschien Jehova Abraham in Gestalt dreier Männer. Präfiguration also der christlichen Trinität. Als er dort den Feind bezwungen, wie kein Kaiser siegt im Streit, hat er neu sich hergeschwungen. Da begann der Judenleid, dass er ihre Hut durchbrach, mit den Seinen ging und sprach, den ihr Hass doch schlug und stach. Das ist der christliche Judenhass gegen die Gottesmörder. Do er den Tiefel do geschande, er ist Christus, dass nie Kaiser bas gestreit, do fuhr Herr wieder zu Lande, kam er nach seiner Auferstehung wieder auf die Erde. Do hub sich der Juden leid, dass er Heere irrhurte brach und dass man ihn sieht lebendig sach, denn ihr Hand schlug und es dach, dass er in ihre Gruppe einbrach, hurte, in ihre Schutzzone einbrach und dass man ihn seitdem wieder lebendig sah, ihn, den doch ihre Hand geschlagen und gestochen hatte. In dies Land hat er gesprochen einen schreckenvollen Tag. Da die Witwe wird gerochen, da der Weise klagen mag, mit dem Armen die Gewalt, so sie litten mannigfalt. Wohl ihm dort, der hier entgalt. Also es geht um den jüngsten Tag. In dies Land hat er gesprochen anberaumt einen angeslichen Tag. da die Witwe wird gerochen und der Weise klacken mag und der Arme denn Gewalt, der da wird mit imme gestalt. Woll ihm dort, der hier vergalt, wohl ihm dort, wenn er hier seine Buße abgeleistet hat. Die letzte Strophe. Christen sagen, Juden, Heiden, dass dies Land ihr Erbe sei. Möge Gott den Streit entscheiden, er bei seinen Namen drei. Alle Welt hierher begehrt, uns nur ward ein Recht beschert. Recht ist, dass er uns gewährt. Christen, Juden und ihr Heiden, jähend das ditz ihr Erbe sie. Gott müß es zerrechte scheiden, durch dir sienen Namen drie. All die Welt düstrietet Herr, wirr sien an der rechten Ger. Recht ist, dass er uns gewähr. Also alle drei, Christen, Juden und Heiden, begehren dieses Land als ihr Erbe. Gott als der Gerichtsherr im Namen seiner Trinität muss diesen Streit scheiden und entscheiden. Wir sehen an der rechten Ger. Wir sind es, die mit einem Rechtstitel ihr Begehren einklagen. Recht ist, dass er uns gewähr, dass Gott uns sein Land zuteilt. Das bedeutendste Zeugnis der religiösen Dichtung Walters ist der sogenannte Laich. Eine rätselhaft schwierige, lyrisch-epische Großform. Rätselhaft sage ich, weil wir nicht wissen, woher wir sie ableiten sollen. Das Wort Laich ist ja schon irritierend, hat nichts zu tun mit unserem Wort die Leiche, also mit dem toten Körper, sondern kommt entweder aus dem romanisch-keltischen, wo es den Lai gibt. Das ist eine Art von Kunstmusikform, die wir auch nicht genau jetzt bestimmen. Oder es kann auch sein, dass das germanische Wort Lai kann, das heißt gotisch spielen, hinein spielt, also dass eine Tanzform gemeint ist. Es gibt also Kreuzleiche, es gibt Tanzleiche und andere mehr. Und diese Großform entspricht in ihrer Struktur Walters kalkulierender Ratio. Sie wissen ja, er ist nicht primär ein aus der Emotion, aus dem Gefühl heraus dichtender Sänger, sondern er ist durch seinen Verstand, seine Kalkulation, seine Berechnung charakterisiert als Dichter. Und dieser Form des Berechnens entspricht der Laich in seinem hochkomplizierten Bau. Der Bau bestimmt sich durch das Gesetz der Responsion. Das stammt natürlich aus der Sequenz, aus dem kirchlichen Gesang. Und diese Responsion bedeutet eben, das ganze Gebilde ist gebaut aus Teilen, die einander entsprechen. Als Reprise, als Wiederaufnahme, als respondierendes Zitat im doppelten Kursus. Und es wird Ihnen einleuchten, dass das rezitierend einfach nicht darstellbar ist. Man kann es nur erleben, indem man es grafisch sieht, also das ganze große Gebilde, es sind bei Walter etwa 190 Verse, aufgeschrieben, vor sich hinlegt und nun merkt, wie einzelne Partien zueinander gehören, einander entsprechen, aufeinander antworten. Und natürlich wüssten wir mehr und hätten diese ganze Not nicht nötig, wenn wir die musikalische Umsetzung kennten. Aber wir wissen eben nicht, wie dieser Laich und wie andere Laiche gesungen worden sind. Ich resigniere also vor der Aufgabe, Ihnen, so bedeutend er ist, auch theologiegeschichtlich bedeutend er ist, diesen Laich vorzutragen. Es wäre das ein allzu abstraktes, allzu kopflastiges Unternehmen und Sie würden eben sein eigentliches Raffinement, das Kunststück, nicht hören können, das in der Entsprechungsstruktur besteht. Aber ich will doch, damit Sie immerhin einen Ton von ihm mitbekommen haben, das Eingangsgebet und das Endgebet zitieren. Das Eingangsgebet, das gilt der Trinität, Gott in seiner Dreiheit. Und das Endgebet gilt der göttlichen Gestalt, gilt der göttlichen Person, der ganze Laich gewidmet ist, denn er ist ein Marienlaich. Maria steht im Zentrum dieser rund 190 Verse. Sie werden gleich sehen, Ich verbessere mich, Sie werden gleich hören, wie heikel und eigentlich unbegreiflich dieser Laich klingt in der Übersetzung von Simrock. Das ist in der Fischer Taschenbuchausgabe die Nummer 75. Gott, dein dreieinig Wesen, das du dir selbst erlesen und immer ist gewesen, das preisen wir dreifaltig, doch ewig eingehaltig. Dich, Gott, den hohen Heeren, du selbst dir höchste Ehren, kann nicht der Tod versehren. O send uns deine Lehren, verlocken und verkehren, will uns das Herz zur Sünde, der Fürst der Höllenschlünde. Das klingt gezwungen, verkrampft und außerdem leierig, mittelhochdeutsch also. Gott, Diener Trinitate, dir ihr beschlossen harte, dien Fürgedank mit Rate, der jähen wir, mit Driunge, du Drie ist ein Einunge. Ein Gott, der hohe Heere, sin ihr selbwessende Ehre verendet niemer mehre. Nu send uns deine Lehre, uns hart verleitet sehre, dir sinn auf mange Sünde, der Fürst us hell abgründe. Es beginnt mit dem Verbum der jähen wir in der vierten Zeile. Also deiner Trinität, Gott, sagen wir nach, besser es bekennen wir, deiner Trinität, die beschlossen worden ist von dir, eingeschlossen, zusammengefügt ist, mit Rate, mit nachdenklichem Wissen, im Fürgedank, im Vorausdeuten, dieser Trinität sagen wir nach, mit Driunge, du Drie ist ein Einunge. Diese Dreiheit ist eine Einheit. Und nun die Hypostasen der Trinität. Ein Gott, der hohe Heere, Vater, sin ihr selbwessende Ehre verendet niemer mehre. Die Ehre des Vaters ist der Sohn, zweite Hypostase der Trinität. Selbwessende, immer seiend, durch sich selbst heraus seiend. Wirklich alles schwer zu übersetzen, das ist eine mystische Terminologie. Und nu send uns deine Lehre. Deine Lehre ist der Heilige Geist. Uns hat verleitet, sehre dir Sinn auf mange Sünde, der Fürst us helle Abgründe, der Teufel. Also, dann geht es weiter gegen den Teufel und das Böse, dann kommt der Preis Mariens, Maria als Gottesgebärerin, Theotokos, dann der Heilige Geist als Retter, das Christentum im Siechenhaus und es endet mit dem Gebet an Maria und das wollen wir nun auch noch lesen. Bei Simrock, dich lobt der hohen Engel Kreis, dich Maria, doch nie gelang es allem Fleiß zu enden deines Namenspreis, so oft er ward gesungen. Und wie er sich erschwungen von Stimmen oder Zungen im Himmel und hienieden, nun gib uns heil'ge Frieden. Wir bitten dich für unsere Schuld, um deine Gnade, deine Huld. Kommt Fürbit uns geronnen, aus der Erbarmung bronnen, das kann man wieder kaum verstehen, so haben wir mit Wonnen Erleichterung gewonnen. Der vierfache Reim, der bei Walter heißt Klinge, Springe, Dinge, Ringe. Also, da hat sich Simrock also auf geronnen, bronnen, wonnen, gewonnen geeinigt. Also Erleichterung gewonnen, der Schuld, womit wir schwer beladen, die hilf uns, Herren, wegzubaden. Das kann man natürlich nicht so übersetzen. Hilf uns, dass wir sie abgebaden, abstreifen, abwaschen. Und dann die letzten drei Zeilen, abzustreifen, abzuwaschen, im Quell der ew'gen Reue, um unserer Sündenlast, die außer Gott nur du allein uns zu vergeben hast. Nun also Mittelhochdeutsch und auch der Versuch, die mittelhochdeutschen Verse besser zu verstehen. Dich lobbet der hohen Engel Schar. Doch brachten sie den Lob nie dar, dass es vollendet wurde gar. S'was lobbes sie gesungen in Stimmen oder von Zungen, us allen Ordnungen zu Himmel und uf der Erde. Also, wie sehr auch die Engelschar, die Engelchöre müssen wir hier sagen, denn es ist ja von den Ordnungen, also von der Ordnung der Engelchöre die Rede, was immer die Engelchöre gesungen haben mögen, was Lobes sie auch gesungen haben mögen, so ist dieses Lob doch nie vollendet worden gar. Nun weiter. Des Mannen würdig werde und bitten um unser Schulde dich, dass du uns siehst gnädiglich. so daß din Bett erklinge vor der Barmunge Urs bringe. Du, Maria, als Fürbitterin für uns vor dem Quell aller Barmherzigkeit, also vor ihrem Sohn, vor Christus. So han wir des Gedinge, die Schulde werde ringe, damit wir sehre sin beladen. So haben wir die Hoffnung, dass unsere Schuld sich verringern möge, mit der wir so schmerzlich belastet sind. Hilf uns, dass wir sie abgebadden mit stäte wernder Rüwe um unser Missetat, dir ahne Gott und ahne dich niemanze gebene hat. Hilf uns, dass wir unsere Schuld abwaschen mit der Reue, die beständig ist, mit stäte wernder Rüwe, Reue um unsere Missetat, unsere Schuld, die niemand vergeben kann, zergeben hat, vergeben, oder aber vielleicht ist auch hier die Rüwe gemeint, die dauern soll und die du uns schenken kannst, die ahne Gott und ahne dich, die nur Gott und nur du uns schenken können. Letzte Lieder. Schon in der Tonart der Skepsis, wie sie die knappen Sprüche zur Lebenserfahrung und Lebensweisheit bestimmt haben, spürt man, wie des Dichters Herz und Sinn sich von der Welt entfernt, Abstand nimmt zur Welt. Wir spürten die Disproportion des Talentes mit dem Leben, also, das ist ja das berühmte Tasso-Zitat, Disproportion der Persönlichkeitsstruktur mit dem Leben, die Inkongruenz von Ich und Welt. In den letzten Liedern aber verschließt Walter sich vor der Welt und im Zusammenhang mit einer solchen Aussage denkt man an eine Zeile aus einem der schönsten Goethe-Gedichte, selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt. Ich wage nicht zu sagen, ob Walter in diesem Sinne selig wurde, ob er sich ohne Hass vor der Welt verschlossen hat, aber ich wage auch nicht zu behaupten, dass er sich im Hass mit der Hass verschlossen hat. Zuvor schon, wir hörten, dass durch Klangen, Tadel und Resignation und Kritik den ehemals so frohen Sang, denn froh soll dieser Sang ja sein, er soll dem Menschen ein Hochgemühte geben. Das ist die Formel, der kanonische Befehl an den Minnesänger. Also wir haben schon Tadel und Resignation und Kritik von ihm, denn er ist eine hochgradig kritische Persönlichkeit, gehört. Aber jetzt fallen die Worte aus einer frostigen Einsamkeit. Zuvor suchte er noch hier nach Glück und sei es in Wunsch und Wahn. Jetzt sagt er allem irdischen Getriebe ab. Dies Leben ist getan oder auch vertan, alle Lust des Daseins, aller Glanz, alles Glück sind nur Flitter, Flitter, für den wir hoch bezahlen müssen. Diese Rechnung ist beglichen, jetzt geht es von der trügerischen, vorübergehenden Scheinwelt zur dauernden Heimat. Ich will zur Herberge fahren. Es sind Strophen von bewegendem Ernst, denen der sich gealtert fühlende, der müde gewordene Sänger sich nun hingibt, die er hier verkündet. Sich verkündet, das heißt, er bleibt Walter insofern, als auch diese Strophen von der naiv souveränen Ich-Bezogenheit seines Temperamentes zeugen, ja durchpulst sind. Er bleibt aber auch Walter, insofern er dem Gesetz seines Dichtens treu bleibt, formend, mahnend, warnend, ratend begleitet er seine Welt und will sie gestalten, will sie bewahren, will sie prägen in den Grenzen seiner Möglichkeiten, aber in unbeirrbarer, konzessionsloser Ehrlichkeit, in dieser Ehrlichkeit, die die Kritik an ihm selbst nicht ausnimmt, haben wir ihn auch kennengelernt. Diese Ehrlichkeit bedient sich jetzt in dem gealterten, ernüchterten Manne nicht mehr behutsam der Gesetze von Stilisierung und Konvention. Sie spricht sich unverhüllt und rücksichtslos aus. Es sind diese Gedichte Gebilde der großen Desillusion. Diesem Walter war das Bestehen in der Welt die Aufgabe, nicht die Überwindung dieser Welt. Er fühlt und singt keinen frommen Ton im Sinne der Hingabe an erhoffte Jenseits-Friedenfreuden. Nicht die Überwindung der Welt, sondern das Bestehen in ihr also. Die Welt jedoch hat vor ihm versagt, nicht er vor ihr. Wer spricht von Siegen, überstehen ist alles. So geht er ungebeucht, in Würde und frei, aber nicht ohne verachtungsgästig, enttäuscht, überdrüssig, müde. Das Spiel ist die Kerzen nicht wert, vanitas, vanitatum, vanitas, omnia vidi, et nihil expedit, alles sah ich und es nützt nichts. Im Benschen Sinne ein Mann des Gegenglücks. Das Gegenglück ist eben der Geist. Das eben macht diese Konfessionen eines, der dem Leben viel Liebe und Dirnest gewidmet hat, und der Fraue auch, das eben macht sie so großartig und steigert sie zu zeitloser Gültigkeit, weil in diesen Bekenntnissen der Mensch in seiner Menschlichkeit, nicht bezogen auf Heilslehre und Erlösung, auf Trost und Lohn, spricht. Rechenschaft vor sich und seiner Welt. Eine wahrhaft existenzielle Situation, letzter Reduktion des Menschlichen auf sich selber, schon im Hinübergehen ins, nicht über, aber ins Außermenschliche. Das sind, denke ich, Dichtungen, die in ihrer unspielerischen, erbarmungslosen Wucht und in ihrem unnachsichtigen Ernst und in ihrer unweinerlichen Skepsis, in ihrem Bekenntnis zu Möglichkeit und Grenzen der Bewältigung des Lebens durch des Menschen eigentliche Kraft, durch die Ratio, ich denke, dass sie der Gipfel sind in Walters Werk. Schöpfungen von geltender Größe.